Ja, ein Bruder hier hatte noch einen Eindruck versucht, mir ganz schnell irgendwie mitzuteilen. Vielleicht erzählst du uns das zusammen nochmal, was du da gesehen hast.
Ich hatte während dem Lobpreis einen Eindruck, ich sah ein Schlachtfeld. Ein Schlachtfeld, wie wir es ab und zu von Filmen her kennen, wo so die Rauchwölkchen aufsteigen, verschiedene Utensilien dort lagen. Und ich sah genauer hin, es lagen so Utensilien, wie sie Ketten, wie sie gebunden, wie sie für Menschen da sind, die gebunden werden. Reste von Gefängnistoren, Gefängnistüren, die so rumlagen. Und Throne, verschiedene Throne, die so rumlagen. Throne, habe ich gedacht. Für was steht Throne? Auf jeden Fall sah es wild aus. Auch so Banner, wie sie im Kampf vor der ersten Garde hergetragen werden. Da sah ich auf die andere Seite und sah eine Menschenmenge, die recht fröhlich ihres Weges ging. Fröhlich lachend untereinander Beziehung hatten. Es waren definitiv Christen, die eine Schlacht geschlagen haben. Aber sie sahen nicht so aus, wie wenn sie großartig angestrengt hätten oder irgendwie dem Schlachtfeld nachzuurteilen. Aber es kam der Bibelvers, die Wahrheit hat sie frei gemacht. Die Wahrheit hat sie frei gemacht, nicht ihr eigenes Vermögen oder ihr eigenes Können oder ihre eigene Kampfesstärke, sondern die Wahrheit hat sie frei gemacht. Es waren Gegenstände, die sie gebunden hatten. Throne, ich habe gedacht, für was stehen diese Throne? Throne, hat der Herr gesagt, da saßen teilweise auch Menschen drauf. Da saßen Menschen drauf mit ihren eigenen Überzeugungen, die durch die Wahrheit frei wurden. Da saßen auch entsprechende Mächte drauf, die sie angebetet haben, die sie befreit, von denen sie befreit wurden. Also es waren auf jeden Fall ein Schlachtfeld sieht immer etwas dramatisch aus, aber auf der anderen Seite, wenn ich diese Menschen sah, die sich freuten, ihres Lebens freuten und ganz klar ihres Weges zogen, befreit ihres Weges zogen, war das ein fröhlicher Anblick.
Na, ich habe Jesus hier vorne stehen sehen, weil alle haben ja in die Richtung geschaut und er stand hier vorne und hat seine Arme so ausgebreitet und hat uns eingeladen, zu ihm zu kommen.
In seinen Arm. Genau, das ist der Platz. Ja, glaubt ihr auch, in Deutschland müssen viele Throne noch fallen? Ja, ich glaube das auch. Und das sieht auch wirklich dann dramatisch aus, wenn so Throne fallen und so alte und lange Strukturen in sich zusammenbrechen und Reiche und Imperien, die scheinbar für die Ewigkeit konstruiert waren, dann zusammenbrechen. Ja. Aber immer bevor das Neue errichtet werden kann, muss das Alte dann auch zusammenbrechen. Das Alte muss vergehen, damit das Neue wird. Und aus den Trümmern konstruiert man das Neue. Wer hätte das gedacht? Ja, ich glaube auch, dass auch jetzt gerade im Moment wirtschaftlich und politisch ist ein großer Kampf um Deutschland. Wer hat hier das Sagen? Ich will dich daran erinnern, dass du das Sagen hast. Denn du bist ein Mensch und du hast einen Mund. Und du kannst sagen, wie es sein soll. Du bist ja auch noch ein Deutscher. Also du kannst wirklich, du darfst über dieses Land auch sprechen, wie es sein soll. Ja. Der Herr sitzt auch auf einem Thron und sagt zu Johannes, schreib es auf. Der auf dem Thron sitzt, macht alles neu. Wiederum, alles ist ziemlich viel, ne? Das ist irgendwie also wirklich vieles, was Jesus also alles neu macht. Und das finde ich sehr wichtig, dass wir wissen, Jesus macht alles neu. Ich habe mir mal einige Neuheiten aufgeschrieben. Seid interessiert an Neuheiten? So, wenn ich es denn auch finde. Vielleicht finde ich es jetzt gar nicht. Dann weiß ich es auswendig, wenn ich es nicht finde. Also, Jesus spricht von einem neuen Himmel und einer neuen Erde. Und er spricht von einer neuen Stadt, dem neuen Jerusalem, das aus dem Himmel herniederkommt. Und ich habe gehört von einem neuen Lied und von einem neuen Teig und von einem neuen Wein. Habt ihr auch gehört? Und dann habe ich gehört von einer neuen Geburt und von einem neuen Herzen und einem neuen Geist und einem neuen Leben und einer neuen Schöpfung und einem neuen Menschen und einem neuen Gebot und einem neuen Bund. Ja, es ist ja schon mal einiges, was hier neu gemacht wird. Ha? Und wir beharren so sehr auf dem Alten. Und Jesus sagt, ich mache alles neu. Sehr wichtig, Altes ist vergangen, Neues ist geworden. 2. Korinther 5, 17, natürlich sehr wichtige Stelle. Und ja, wir kriegen auch neue Namen. Und das ist Offenbarung 21, 5, der auf dem Thron sitzt, sagt, siehe, ich mache alles neu. Für uns ist es sehr wichtig, dass wir die Frage beantworten können, was hat die Autorität, die auf dem Thron sitzt, vor mit dieser Autorität zu tun? Oder? Ist das wichtig oder nicht? So, und hier gibt der Thron eine Erklärung ab, was er gedenkt mit der Macht, die er hat. Jesus ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf der Erde. Was hat der König vor mit dieser Macht, dieser Allmacht zu tun? Das gleiche wie die anderen Herrscher, sein Volk unterdrücken und sich dafür Wohltäter nennen lassen. Das ist bei der Fußwaschung, sagt Jesus, meine Autorität ist ganz anders als die der Herren der Welt. Es ist eine segnende Autorität, eine Autorität, die ständig alles neu macht. Wenn ständig alles erneuert wird, kann es ewig bestehen. Wenn dein Körper sich immer erneuert, dann lebst du ewig. Das hört nicht auf. Und das ist so, was der Thron vorhat. Er will alles immer ständig erneuern. Die Gnade ist jeden Morgen neu. Das ist so ein Ding, ne? Seine Gnade ist jeden Morgen neu. Und es wäre gut für uns, wenn wir danach fragen, Herr, was ist die Gnade des Tages? Was hat dieser Tag für eine besondere Qualität, für eine besondere Gnade? Ja, und dann würden wir vieles erfahren, was der Herr Neues tut. Manchmal sind wir so sehr beschäftigt mit unseren eigenen Geschichten, dass wir den Herrn gar nicht auf die Idee kommen, ihn zu fragen. Ja, was ist eigentlich das Programm heute? Ja, das Programm ist, alles neu zu machen. Was heißt das heute? Was heißt das heute? Dass alles, ja die ganze Welt neu gemacht wird. Ja, das ist eine Revolution, ne? Das ist eine große Revolution, eine geistliche Revolution. Dass einer sagt, ich nehme die Macht. Und ich werde mit dieser Macht alles neu machen. Das Alte vergeht und Neues wird. Bist du dabei? Ja, so im Allgemeinen schon, ne? Aber. Ja, genau. Genau, habe ich auch genannt. Jemand hat noch gesagt, die neuen Kleider. Es ist einfach tatsächlich alles. Alles wird neu. Unser Denken, unser Fühlen, unser Wollen, unsere Idee, wer wir sind. Alles wird neu. Und der Teufel aber möchte ganz gern, dass alles beim Alten bleibt. Ist ja klar, ne? Lass uns alles lassen, wie es ist. Das Neue ist auch viel zu anstrengend. Da hast du gar keine Zeit für. Hast du keine Kapazitäten für. Aber der Herr wird dir auch neue Kapazitäten geben, sodass du neue Kraft hast. Der Herr gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden, damit du keine Ausrede hast. Oder wie geht der Satz gleich noch weiter? damit wir aufsteigen wie die Adler, mit Flügeln wie die Adler, dass wir laufen und nicht müde werden, dass wir gehen und nicht matt werden. Mann, neue Kraft, er gibt uns neue Kraft. Dass wir aufsteigen, statt hinunter sinken. Dass wir laufen und nicht müde werden, dass wir arbeiten und wir werden nicht müde. Müdigkeit war einmal. Der Himmel wird nicht müde. Der Herr wird nicht müde noch matt. Der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Ja, also sowas. Ja, das ist also ein Phänomen und es ist so wichtig, dass wir anfangen danach zu fragen, nach dieser neuen Kraft und nach diesem neuen Herzen und nach diesem neuen Wein und nach all diesen neuen Dingen. Weil der Teufel sagt uns, die neuen Dinge sind die alten Dinge, nur ein bisschen besser. Genau das sagt er. Als wäre, würde nur alles beim Alten bleiben, aber es wird ein bisschen renoviert. Es wird ein bisschen frisch angestrichen und jetzt sieht es ein bisschen besser aus, ist wieder ein bisschen aufgepeppt, haben ein bisschen Schminke drauf getan auf die Falten. Und jetzt sieht es wieder ein bisschen besser aus. Das ist nicht die Erneuerung, von der, um die es geht. Sondern der Herr will wirklich durch und durch neu machen. Durch und durch neu. Das Alte hört auf. Und das Neue entfaltet sich. Es sprost auf. Es nimmt zu. Es mitten in dem Alten ist das Neue am Werden. Mitten in dem Vergehenden wird etwas Neues. Das sind so gegenläufige Prozesse. Ne? Das eine geht unter, das andere geht gleichzeitig auf. Deswegen sind in der Bibel die schrecklichsten Verheißungen und die besten Verheißungen genau nebeneinander. Ne? Da ist die Endzeit beschrieben als die schreckliche, schreckliche Endzeit und da ist die Endzeit beschrieben als die wunderbare. Als die wunderbare Erweckung und da kommt dann die Entrückung und da werden also mächtige Dinge geschehen und wir denken uns, ja wie jetzt? Voll der Untergang oder der Aufgang? Was jetzt? Und tatsächlich geht das parallel. Das eine geht unter und das andere geht auf. Und viele Christen haben ein Bein in dem, was untergeht und ein Bein in dem, was aufgeht. Und werden dann in diesem Spagat, den sie da veranstalten, irgendwann unter große Spannung gebracht und werden zerrissen. Hast du dich schon mal zerrissen gefühlt? Oh ja, das haben wir oft. Naja, also so ist das in der Welt, so ist das auch in Deutschland. Da geht auch ein Untergang und ein Aufgang Hand in Hand. Da ist ein Schlachtfeld und da ist auch eine Triumphgesellschaft, ein Triumphzug. Und das geht irgendwie parallel, das geht Hand in Hand. Ja. Ja, okay, also das war mir wichtig, euch das auch nochmal zu sagen, der auf dem Thron sitzt, sagt, er macht alles neu. Und wenn wir nicht stark sind in dem Neuen, überwinden wir nicht das Alte. Manche kämpfen nur gegen das Alte an. Ich will das Alte loswerden. Ich will das Alte irgendwie überwinden. Und dabei starren sie auf das Alte, was sie loswerden wollen. Das Alte, das Alte. Und sie gucken auf das Alte. Wie das Kaninchen auf die Schlange. Gucken sie da drauf und wollen es überwinden. Aber so überwindet man das nicht. Sondern man überwindet das Alte, indem man sich abwendet und dem Neuen zuwendet. Und dieses Neue anschaut und sich mit diesem Neuen beschäftigt und dieses Neue für wichtig hält und für dieses Neue betet und Jesus danach fragt, was ist die neue Gnade, was ist die neue Kraft, was ist das heute? Und indem wir uns diesem Neuen zuwenden, wird das Alte schwächer und das Neue stärker. Das liegt an deiner Zuwendung. Wendest du dich dem Alten zu, da wird das Alte wieder stärker. Wendest du dich dem Neuen zu, dann wird das Neue stärker. Und das Alte verhungert durch Nichtbeachtung. Tja, so ist das. Der Teufel braucht Beachtung. Er will schon wichtig sein. Deswegen sind die Nachrichten voll mit furchtbaren Krisen und furchtbaren Geschichten, damit wir also doch glauben, oh, die Welt und oh, und die Probleme, oh, das ist aber auch wirklich sehr, 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 sehr schlimm und da muss ich mir unbedingt ein bisschen mehr von angucken. Und da, also das ist ja wirklich sowas von. Und dann möchte uns das in den Bann ziehen, damit wir es anstarren und unsere Kraft daran verlieren. Aber der Heilige Geist möchte immer unseren Blick wenden und sagt, schau nicht zurück wie die Frau von Lot, musst nicht erstarren, schau nach vorne, lauf weiter nach vorne, sei dem Neuen hinterher. Ja. Ich habe mal so eine Bibelstelle gelesen, Hebräer 12, 22 folgende, lauter neue Dinge, von denen wir aus irgendwelchen Gründen so wenig wissen. Man fragt sich, warum. Hebräer 12, 22 folgende heißt es in dieser Elberfelder Version, um das nochmal dazu zu sagen, wenn das dann so kompliziert klingt. Hebräer 12, 22. So, hier wird ein Vergleich gemacht zwischen dem alten Bund und wozu die im alten Bund gekommen sind und wozu Mose gekommen war auf dem Sinai und so weiter. Und dann heißt es ab Vers 22, sondern, also ihr seid nicht zu diesen alten Dingen gekommen, dem alten Bund und den, ja, der alten, den alten Verheißungen, sondern ihr seid gekommen zum Berg Zion. Hast du das schon mal gewusst? Du bist gekommen zum Berg Zion? Hallo, was für ein Berg doch gleich? Und ich bin gekommen, ich zum Berg Zion? Ja, ganz genau. Wäre mal gut für dich, das zu wissen, ne? Wir sind gekommen, Präsens, wir haben jetzt Zugang. Ihr seid gekommen zum Berg Zion, zur Stadt und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem. Da sind wir dazu gekommen, ich sag mal, gut zu wissen, ne? Ja, Herr, ich weiß ja nicht, was du mir gegeben hast. Und ich weiß ja nicht, was du mit mir willst. Und ich weiß ja nicht, wo du mich hinführen willst. Bla, bla, bla. Du kannst ja mal mit dem, was geschrieben steht, anfangen. Und sagen, Herr, was hab denn ich zu tun mit dem Berg Gottes? Die Bibel ist voll von dem Berg Gottes, wenn du nur mal nachschaust. Auf den Gott seine Leute holt. Ob im Geist oder real. Immer wieder bei Hesekiel. Gott holte mich auf einen großen Berg und ich sah, dass im Osten eine Stadt gebaut wurde. Und ich sah von dem Berg. Der Berg war zwischen Himmel und Erde. Ich war zwischen Himmel und Erde auf dem Berg. Das ist die Position zwischen Himmel und Erde, auf die Gott uns bringt. Und wir sehen, was oben vor sich geht und wir sehen, was unten vor sich geht und wir sehen, wie das alles zusammenhängt. Auf dem Berg sehen wir das. Der Berg ist ein Ort der Offenbarung, wo wir weit gucken können. Im Tal können wir nicht weit gucken. Auf dem Berg können wir weit sehen. Der Berg ist ein Ort der Autorität. Die Schlösser baut man auf die Berge. Die Burgen baut man hoch in die Berge. Sie haben die Autorität über die Täler. Da oben ist man dem Himmel näher. Der Berg der Verklärung. So, Gott holt uns auf einen Berg und dich auch auf seinen Berg. Wer darf auf den Berg Gottes kommen? Wer reine Hände hat, ein reines Herz? Wer darf steigen auf seinen heiligen Berg? Wer darf in sein Heiligtum kommen? So, also, wenn ihr näher guckt, werdet ihr finden, die Bibel ist voll von dem Berg Gottes. Und jetzt heißt es, ihr seid zu diesem Berg gekommen. Na sowas. und zu der Stadt des lebendigen Gottes. Des lebendigen Gottes. Zu der Stadt. Wir haben ein Bürgerrecht, ne? Habt ihr gewusst, wir haben ein Bürgerrecht da in der Stadt? Du darfst da rein. Du hast Bürgerrecht. Nicht alle haben Bürgerrecht. Aber du schon. Wäre ja gut, du würdest mal kommen, ne? Vielleicht würde die Stadt sich mal freuen. Hey, einer unserer Bürger kommt mal vorbei. Das ist ja mal schön. Ja. Ja, da ist also, ja, wir haben jetzt schon Zugang zu dieser Stadt. Und etwas, was die Theologie, die falsche Theologie uns vermittelt hat, ist, wir werden diesen Zugang erst haben, wenn wir gestorben sind. Naja, dann brauchen wir das ja auch nicht weiter zu lesen. Ne? Dann hat sich das ja erledigt. Deswegen kennt niemand Hebräer 12, 22 folgende, ne? Weil das ist, es hat sich erledigt, das ist so, wenn Jesus wiederkommt, okay, oder wenn wir gestorben sind. Aber jetzt und heute und ich und hier, nö. Und das ist fatal, ne? Denn es ist jetzt. Wir sind gekommen dazu. Sind wir oder nicht? Geschrieben steht, wir sind. Was haben wir noch? Zu Myriaden von Engeln. Zu Myriaden von Engeln. Ja, was habe ich denn mit den Myriaden Engeln zu tun? Unzählbare, Zehntausende oder unzählbare, naja, jedenfalls, also eine Menge. Jede Menge Engel, du bist dazu gekommen. Ja, wir haben gelernt, also mit Engeln muss man sehr vorsichtig sein und da darf man auch sich nicht dran wenden und da muss man sich, also da ist man ganz schnell, ist man da über die Linie gegangen und dann wird das alles ganz schräg und so weiter. Ne? Das ist aber nicht richtig. Wir sind zu diesen Myriaden Engeln gekommen. Die haben was mit uns zu tun und wir mit denen. Ist eigentlich keine schlechte Kompanie, ne? So ein paar tausend Engel mit dir, gibt doch ein ganz anderes Gefühl, ne? Als dass du meinst, ich arme, arme, einsame Socke. Ich ganz allein. Gegen den Rest der Welt. Myriaden Engel, eine Festversammlung. Eine Festversammlung. Was ist denn das für eine Festversammlung? Ich denke, diese Festversammlung hat etwas zu tun mit einer Hochzeitsvorbereitung. Glaubt ihr auch? Im Himmel wird eine Hochzeit vorbereitet. Nein, da geht es nur um Gericht. Nein, da geht es in erster Linie mal um eine Hochzeitsvorbereitung. Sehr wichtig für uns. Vielleicht sind wir ja auch zufällig die Braut. Die Braut, die nicht weiß, wo sie hingeht, wenn sie heiratet. Was ist denn das? Wir sollten das alles ganz genau kennen. Wir heiraten, hallo? Wo ist eine Braut, die den Festsaal noch nicht vorher gesehen hat und alles inspiziert hat? Und ganz genau weiß, was da läuft. Aber weil wir sagen, ja, ja, ich glaube, ich bin die Braut, aber wir glauben das so wenig, wirklich, dass wir das sind, dass wir auch nie nachfragen, und Herr, wo muss ich eigentlich lang gehen, wenn es dann losgeht? Wie geht das eigentlich alles zu? Und die Kleider, und wo werde ich, und wer hilft mir, und wie geht das denn alles, und wo findet das dann statt, und woran erkenne ich den Engel, der mich dahin führt, oder wie geht das denn alles? Wenn wir die Fragen nicht stellen, kriegen wir auch keine Antworten. Schon gemerkt? Warum fragen wir nicht danach? Wir sollten mal danach fragen, denn das ist uns gegeben. Zum Beispiel eine Festversammlung. Du hast damit zu tun. Und ich kann mir vorstellen, dass diese ganzen Engel da ein bisschen gelangweilt rumsitzen und sich denken, Mann, also diese Braut, die sich nicht traut, das ist also ja wirklich schwierig. Ne? Wir warten hier und warten hier, dass wir endlich mal was zu hören kriegen und mal endlich die Braut mal hier mal eine Ansage macht, was sie gerne hätte. Nein, sie kommt nicht. Weil sie muss auf Erden sich um irgendwas kümmern, das so wichtig ist, dass sie nicht kommen kann. Kennt ihr dieses Gleichnis, wo der König die Hochzeit vorbereitet und dann sendet er seine Boten und sagt, meine lieben Freunde, kommt. Oh, ja, das passt mir eigentlich gerade nicht so. Der eine sagte, naja, ich habe gerade geheiratet, ich kann nicht kommen. Der andere sagte, ja, ich habe diesen Acker gekauft und mein Geschäft und so weiter. Der König wird Verständnis haben. haltet mich für entschuldigt. Der König hatte kein Verständnis. Die Einladung war nicht geschickt worden, damit du dir überlegst, ob du wohl kannst, sondern damit du kommst. Es gibt bei der Einladung eines Königs nur eine Option, nämlich die zu kommen. Ja, das haben die also dann nicht so verstanden. Dann hat der König dann nochmal Boten geschickt und dann haben sie die Boten dann da rausgeworfen und auch misshandelt und so weiter. Und dann war der König richtig wütend. Und er sagte zu seinen Knechten, geht an die Hecken und an die Zäune und findet ein paar Leute, die die Zeit haben zu kommen. Ein paar, die nicht so im Stress sind. Ein paar, die sagen, ja Mensch, ich komme. Das ist ja ein Riesenfest und ist das jetzt wirklich wahr? Ich kann da hinkommen, volle Verpflegung, alles, das ist ja der Wahnsinn, ne? Also ist das jetzt wahr? Ich komme, ne? Ja. Geht an die Heckenzäune, findet welche, die nicht ausgebucht sind, die nicht sagen, ja, nee, ich kann ja nicht. Der Himmel wird Verständnis dafür haben, ich muss an mein Geschäft und ich kann nicht kommen zur Hochzeit. Und du weißt auch nicht, dass du die Braut bist. Du hast ja zu tun. Es ist ein solches Trauerspiel in dieser Hinsicht mit der Gemeinde, die das nicht kapiert. Hey, du bist auserwählt. Schon mal gewusst, schon mal gehört? Kennt ihr nicht diese wunderbare Bibelstelle? Mal gerade gucken, ob ich sie finde. 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, dass ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Bist du das? Ja, ja, schon. Ne? Steht ja da. Aber kannst du das mit Inhalt füllen? Was heißt denn das? Ich habe mir hingeschrieben, in solche Identitäten stolpert man nicht einfach dadurch hinein, dass man sich mal bekehrt hat und ab und an in einen Gottesdienst geht oder mal eine Bibelstunde besucht. Nicht einmal die aktive Gemeindemitarbeit oder gar der Besuch einer Bibelschule garantiert, dass wir hinterher königliche Priester sind und in der Lage dazu, die Tugenden Gottes zu verkündigen, weil wir in sein wunderbares Licht eingetreten sind und dort verwandelt wurden in andere Menschen, eine heilige Nation. Ja, das braucht Offenbarung, ne? Dass der Heilige Geist uns dies offenbart, dass wir diese Leute sind. Dann eine andere Stelle auch. Offenbarung 1, 4 bis 6. Gnade euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind und von Jesus Christus, der der treue Zeuge ist, der Erstgeborene der Toten und der Fürst der Könige der Erde. Dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat durch sein Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern seinem Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Offenbarung 1, 4 bis 6. Tja. Solche Sachen, die kann man nicht in Büchern lesen, die kann man nicht dadurch rausfinden, dass man irgendwie sich intellektuell ein bisschen damit beschäftigt. Es braucht Offenbarung. Und wir können den Heiligen Geist bitten. Eine meiner Lieblingsgeschichten. Die geht folgendermaßen. Wer bist du? Eine Frau lag im Koma Und plötzlich hatte sie das Gefühl, sie käme in den Himmel und sie stände vor dem Richterstuhl. Wer bist du? Fragt eine Stimme. Ich bin die Frau des Bürgermeisters, erwiderte sie. Ich habe nicht gefragt, wessen Ehefrau du bist, sondern wer du bist. Ich bin die Mutter von 4 Kindern. Ich habe nicht gefragt, wessen Mutter du bist, sondern wer bist du? Ich bin Lehrerin. Ich habe nicht nach deinem Beruf gefragt, sondern wer bist du? Und so ging es weiter. Alles, was sie erwiderte, schien keine befriedigende Antwort auf die Frage zu sein, wer bist du? Ich bin Christin. Ich fragte nicht nach deiner Religion, sondern wer du bist. Oh oh. Ich bin die, die den Armen geholfen hat. Ich fragte nicht, was du tatest und wem du geholfen hast, sondern wer du bist. Offensichtlich bestand sie die Prüfung nicht, denn sie wurde zurück auf die Erde geschickt und als sie wieder gesund war, beschloss sie herauszufinden, wer sie war. Und darin lag der ganze Unterschied. Der Teufel will ganz, ganz, ganz gerne, dass wir niemals herausfinden, wer wir sind. Weil wenn wir das gar nicht rausfinden, dann werden wir auch alle diese Zugänge gar nicht wahrnehmen. Ja, wenn wir zum Beispiel nicht uns damit identifizieren, dass uns ein Bürgerrecht im Himmel gegeben ist. Wir sind Bürger, wir gehören dazu. Das ist unser Himmel, hallo? Das ist unsere Stadt. Und nicht nur eine Stadt, sondern unsere Stadt. Solange wir uns da nicht mit identifizieren, werden wir da überhaupt nie reingehen. Naja, wenn ich gestorben bin, dann falle ich davon ganz automatisch hinein. Na, das magst du glauben. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das alles immer mit diesen Automatismen, ob das wirklich so ist. Ne? Das ist wieder Maschinendenken. Ne? Das geht dann automatisch. Bin ich tot, bin ich drin. Na, ich weiß nicht. Ich glaube, du kommst nur rein, wenn du dich damit identifizierst. Und dir die Frage gestellt wird an der Türe her, wer bist du denn? Und du hast deinen Ausweis? Ich bin Bürger. Das ist meine Stadt und ich war schon 1000-mal hier. Ja, so sollte es sein. Ja, und dann stehen hier noch weitere schöne Dinge. Also, jetzt haben wir die lebendige Stadt, das himmlische Jerusalem, Myriaden von Engeln, Festversammlung, zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die in den Himmeln angeschrieben sind. Aha, zu denen sind wir also auch gekommen. Ich meine, wäre mal nicht schlecht zu wissen, ja, wer unsere Leute sind. Wir sind gekommen zur Gemeinde. Hey, Gemeinde, hier ist die Gemeinde. Was ist das für eine Gemeinde? Die Gemeinde der Erstgeborenen, die in den Himmeln angeschrieben sind. Da sind wir dazu gekommen. Ja, also. Was bedeutet das? Ne? Was sind das für welche, diese Erstgeborenen und so weiter? Ne? Und dann geht es weiter. Und zu Gott, dem Richter aller. Und zu den Geistern der vollendeten Gerechten. Sind das nicht diese Erstgeborenen? Ja, wir wissen nicht so genau. Wir haben noch nie danach gefragt. Deswegen wissen wir nicht so genau diese Unterschiede. Who is who in heaven? We don't know. Wer ist wer im Himmel? Wir wissen es nicht. Ne? Wir haben keine Ahnung, wir sind ja nie hingegangen. Aber wir könnten hingehen. Wir könnten im Geist hingehen. Und wir würden staunen, wer uns alles kennt. Tja. Ja, und dann, wozu sind wir noch gekommen? Die Gemeinde der Erstgeborenen, der Richter, Gott als Richter aller, zu den Geistern der vollendeten Gerechten, zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes und zum Blut der Besprengung, das besser redet als das Blut Abels. So, hier werden also eine Reihe Dinge genannt und ich fürchte, die Mehrheit von uns weiß mit 3/4 davon eigentlich nur sehr wenig anzufangen. Mit dem Blut, okay, wissen wir ein bisschen. Der Mittler des neuen Bundes, okay. Dass Gott der Richter ist, ja, das haben wir sehr, 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 sehr ausführlich ausformuliert. Ne? Das ist uns sehr wichtig, ne? Der Rest nicht so. Wie kommt denn das nur? Das gehört alles zu den neuen Dingen, ne? Wo Jesus sagt, ich mache alles neu. Das sind alles neue Dinge, neue Sachen, die zu denen du gehörst und die zu dir gehören. Und wir haben das gar nicht auf dem Schirm. Ich finde das eigentlich schockierend, oder nicht? Ich denke, diese Erstgeborenen und diese Gemeinde von, weiß ich nicht, und wie die alle hier heißen, und die Myriadenengel und die Festversammlung, ich glaube, die sind alle ziemlich traurig, dass wir den Zugang, der uns durch Jesu Blut erkauft worden ist, so wenig nutzen. Und wir kommen einfach nicht. Wir haben keine Zeit dafür. Wir haben ja noch so viel Geschäft. Wir haben ja noch so viel anderes. Wir können uns damit nicht befassen. Uns sind die größten Dinge gegeben, die größten Verheißungen, und wir haben dafür keine besonders große Aufmerksamkeit. Wie kommt das? Ist das nicht diabolisch? Ist das nicht teuflisch? Ich würde zu dir kommen und sagen, hier, ich habe für dich hier den Schlüssel für ein Bankschließfach, in dem liegen 500.000, kannst du haben. Und du sagst, naja, da muss ich erstmal eine Nacht drüber schlafen. Da muss ich erstmal drüber nachdenken. Und schon am nächsten Tag kommt dir die Sache so absurd vor. Und du glaubst schon gar nicht mehr, na, das kann ja gar nicht stimmen. Und wieso ich? Und überhaupt? Und so weiter. Und irgendwie redest du dich aus der Sache raus. Und du gehst nicht hin und sagst, okay, ich gehe dahin, ich mach das. Ich nehme den Schlüssel jetzt und ich gehe dahin. Und ich fühle mich zwar überhaupt nicht, als wäre ich ein Berechtigter, und ich habe überhaupt gar nicht, noch nie so viel Geld gesehen, und ich also kann mir das gar nicht vorstellen. Und der sagt einfach, das gehört mir, also wie kann das denn sein, und das muss eine Verwechslung sein, wahrscheinlich war die Esther gemeint und nicht ich. Ja, und so macht auch der Teufel das, ja, er beschäftigt dich und du denkst dies und das und jenes und dann denkst du dich in den Kreis und dann irgendwann hast du dich aus der ganzen Sache rausgedacht, anstatt rein. Aber der Herr gibt dir den Schlüssel, ne? Jesus sagt, ich habe die Schlüssel. Und er gibt uns die Schlüssel des Reiches. Er gibt uns Zugang. Ich bin die Türe. Ihr könnt jetzt durchgehen. Aber wir haben große Theologien aufgestellt über die Türe. Also diese Türe, schaut euch diese Türe an. Wunderbar. Also wie die gemacht ist und wie genau die schließt und wie gut die passt. Lass uns darüber mal noch reden. Und diese Türe. Und man geht nie durch. Wir machen das manchmal so, ja, wir beschäftigen uns theologisch mit dem Durchgang, aber wir gehen nicht durch. Aber die Türe ist dazu gedacht, dass wir dann vielleicht auch mal durchgehen, ne? Und Jesus sagt, ey, ihr könnt mir vertrauen. Ich bin der gute Hirte. Ich bin nicht wie die Mietlinge. Ich bin nicht wie diejenigen, die euch missbrauchen. Ihr könnt mir vertrauen. Ich bringe euch dadurch. Ich bringe euch auf die andere Seite, von der ihr gar nichts wisst, aber ich. Ich bringe euch rein, kommt mit. Vertraut. Das ist, was ich am Anfang gesagt habe. Die Gemeinde lebt von Vertrauen. Und wir brauchen so viel Vertrauen, dass wir in diese Dinge, die wir noch nie gekannt haben, auch wie die Kinder mit Begeisterung. Die Engel sagen, bitte mit ein bisschen Begeisterung. Ja, wenn dir der Himmel geschenkt ist, kannst du auch mal lächeln. Du musst nicht so eine Klappe ziehen. Du musst nicht nur voller Zweifel sein. Vertraue doch ein bisschen. Ist Jesus nicht vertrauenswürdig? Jesus hat gesagt, wenn einer sein Leben für seine Freunde lässt, mehr geht nicht. Ich meine, mehr kann man nicht machen, um ihnen zu beweisen, dass man es ernst meint, oder? Mal mehr kann man nicht hingeben. Mehr geht nicht, hat er gemacht. Und wenn du jetzt nicht kommst, wofür hat er sein Leben hingegeben? Damit du sagst, oh, jetzt komme ich auch nicht. Ich kam vorher nicht und jetzt komme ich auch nicht. Was ist das für eine Störrigkeit? Ja? Warum kommen wir nicht? Wir müssen uns die Frage stellen, was sind meine Ausreden? Nicht, dass am Ende wir genauso vom König gesagt kriegen, ja, du bist ja nicht gekommen, ich musste andere holen. Du warst ja irgendwie nicht interessiert, nicht bei der Sache, du hast die Boten irgendwie weggeschickt und hast gedacht, naja, wenn die Rente durch ist, dann vielleicht kümmern wir uns nochmal um die Sache. Bis dahin haben wir ja keine Zeit. Ist irgendwie grausam, oder? Ich finde, wir behandeln den Himmel manchmal sehr grausam. Weil wir sind gerufen, auserwählt, wir sind gemacht zu einem königlichen Priestertum, zu einer heiligen Nation und wir sollen kommen. Ja. An einer Stelle heißt es, ihr seid das Salz der Erde und ihr seid das Licht der Welt. Bist du? Ja, schon irgendwie. Ne? Man müsste den Neubekehrten sagen, du bist das Salz der Erde, du bist das Licht der Welt. Eine solch mächtige Berufung liegt auf dir. Jetzt machen wir uns dran, rauszufinden, was das bedeutet. Dass wir das sind. Nicht nur eine Meinung darüber haben, sondern dass wir die sind. Das ist unsere Identität. Wir sind das. Sagt Jesus, ihr seid. Und ich habe festgestellt, das ist die teuflische Maßnahme, uns diese Dinge irgendwie abzuschwatzen. Uns irgendwie rauszutricksen. Wir beschäftigen uns mit dies und mit das und mit vielem, aber nicht mit dem, wer wir sind. Und wodurch wir dadurch, dass wir die sind, Zugang haben. Ne? Als ein König hast du wiederum Zugänge zu königlichen Dimensionen. Als ein Priester hast du Zugänge zu priesterlichen Dimensionen. Als das Licht hast du Zugänge zu Dimensionen des Lichts. Du hast dadurch, dass du das bist, hast du Zugang. Denn du bist es ja. Ne? So, du bist berechtigt. Ja. Wofür erzähle ich das? Weil ihr das nicht wisst? Ich erzähle das, weil ihr das wisst. Weil ihr diese Bibelstellen, glaube ich, wahrscheinlich alle schon gelesen habt. Aber wer von uns ist auch reingegangen in diese Dinge? Und wieder die Verwandlung von der Raupe in den Schmetterling. Der Herr wird uns verwandeln in diese Identitäten, in diese neuen Identitäten verwandelt er uns. Sonst ist uns das alles, bleibt es uns fremd. Wir können gar nichts damit anfangen. Ja, das kann man schon. Das sind so Bilder, die, an denen wir sehen können, wie das ist. Ne? Ja. Also die Priester befinden sich auf der Schwelle zwischen Himmel und Erde. Und sie mitteln zwischen Himmel und Erde. Die Priester bringen das Irdische zum Himmel und das Himmlische auf die Erde. Sie können das, sie gehen hin und her. Und im Alten Testament war das. Also die Priester gingen in dieses Heilige hinein und haben dieses Heilige hinaus zu dem Volk im Vorhof gebracht. Und die Sünden und was auch immer von dem Volk in das Heiligtum zur Sühne. So, wir bringen die irdischen Dinge in das himmlische Heiligtum vor den Thron der Gnade und sagen, Herr, das. Wir brauchen die Gnade, ne, für diese Sachen. Ja, zum Beispiel bist du vielleicht der Priester, auch was deine Familie betrifft. Das heißt, du bringst alles, was deine Familie betrifft, bringst du vor den Thron. Bitteschön alles. Wenn du irgendwas auslässt, darüber wird deine Familie leider fallen. Das ist immer so, ja. Wir bringen alles, das Gute, das Schlechte, alles. Wir bringen alles, was die Familie betrifft, vor den Thron. Und der Thron wird uns beraten. Der Thron wird sagen, okay, das sind aber gute Probleme. Jetzt sind die Probleme geheiligt. Jetzt werden das heilige Probleme, weil jetzt sind sie Gott gegeben. Alles, was Gott gegeben wird, ist heilig. Heilige Probleme, können wir uns gar nicht vorstellen. Aber genau so ist das. Wir bringen das Gott, jetzt gehört es ihm, jetzt ist es vor ihm, jetzt wird er darüber befinden, jetzt wird er seine Engel senden, jetzt wird er damit umgehen und wir sind erleichtert. Und der Himmel gießt seine Lösungen über diese Probleme aus und du bringst das auf die Erde mit. Diese Zuversicht, die du gewonnen hast, diesen Glauben, diese Hoffnung, diese Gewissheit, das ist schon erledigt. Und dann erledigt es sich. Und dann gehst du wieder in den Himmel und sagst, herzlichen Dank auch. Ich hätte hier noch was. Da ist auch noch meine Nachbarschaft. Die sind auch ziemlich im Arsch. Wir brauchen noch mehr Gnade. Das wächst immer vom Kleinen ins Größere. Ich fange bei mir an, mit meinen eigenen Situationen, meinem eigenen Leben, das ich bringe. Dann wird es gelöst, wird erlöst, wird befriedet, wird gesund, wird gut. Dann bin ich erleichtert und kann die Lasten von anderen. Ne? Einer trage die Last des anderen, aber du kannst die Last von anderen nur tragen, wenn du deine eigene schon mal los bist. Anders geht das nicht, wenn du schon dich selber, mit dir selber überfordert bist, kannst du nicht noch die Lasten anderer da tragen, das geht gar nicht. Aber wenn du deine eigenen los bist und du sagst, ich langweile mich, ich hab keine Probleme mehr, Mensch, was mache ich den ganzen Tag? Das ist erledigt. Ich habe jetzt echt voll Zeit frei hier. Was? Und dann kannst du mit den Problemen der anderen weitermachen. Dann bringst du denen ihre Sünden und sagst, da sind noch die Sünden meiner Familie. Ach, sind gar nicht so wenige. Die kannst du dann auch bringen. Und so nimmt diese Priesterschaft immer, die kann immer größer werden. Aber es fängt immer bei dir an, immer im Kleinen und bei dir fängt es an. Wenn du den Frieden für dich gewonnen hast, kannst du dich um den Frieden in deiner Umgebung kümmern. Das ist ein priesterlicher Dienst. Wir holen die Gnade, wir haben Zugang zum Thron der Gnade. Steht geschrieben, ihr könnt kommen, kommt zum Thron der Gnade, ihr habt Zutritt. Ihr habt die Möglichkeit, durch sein Blut, ihr könnt kommen, kommt. Ja, ach, morgen, Wochenende, Ferien, Rente, wenn ich tot bin, zu spät, genau. Es ist dramatisch, ne? Weil der Teufel möchte das nicht. Er möchte nicht, dass wir diesen priesterlichen Dienst wirklich wahrnehmen und dass wir die Gnade ganz real holen, in jede Situation. Und wenn wir mit der Zeit darin immer besser werden, können wir unendliche Mengen von Gnade in die Welt schaffen. Wirklich, eine Menge, eine Flut. Ich weiß noch, ich war vor vielleicht, ich weiß nicht, 2-3 Jahren war ich in Indien. Ich war auf einer Missionsreise in Indien. Gut, ne? Ja, und da war ich in so einem Dienst, der hat da zig Waisenhäuser aufgebaut und zig Altenheime und zig Leprakolonien und zig krebskranke Kinder und zig Altenheime und zig Krankenhäuser und zig Schulen und zig Nähereien. Alles ein einziger Dienst. Ein Ehepaar. ich war da. Ich war in den Schulen drin und dachte mir, Mann, das ist wirklich eine richtige große Schule. Und dann war ich in den Nähereien und dann war ich in den Altenheimen, dann war ich in der Leprakolonie, dann war ich in den Rohbauten von irgendeinem gigantischen Krankenhaus, dann war ich war überall. Wir fuhren den ganzen Tag von einem Projekt zum anderen. Und dieser Mann, immer zwei Handys, also in jeder Hand ein Handy, und der hat das organisiert. Noch einen Haufen Brunnen gegraben für die Dörfer. Und ich dachte mir, das war mir unerklärlich. Jedes einzelne dieser Projekte war so groß für mein Erleben, dass ich dachte, das würde ein Mensch im Leben, also wenn das einer im Leben schafft, eine große Klinik aufzubauen und das Ding läuft, ich meine, das ist doch ein Lebenswerk. Ja, aber der hatte aber 20 Kliniken. Und das war ja nur die Kliniken. Da waren ja dann noch die Schulen und die Nähereien und die Altenheime und die Kinderheime und die Leprakolonien. Oh. Dann waren wir in der Leprakolonie und da waren lauter Rohbauten von so kleinen Häuschen. Und die mussten fertig werden, ehe die Hitze kommt. Weil für die Leprakranken ist also die Hitze tödlich. So. Ja, und dann war da so eine Besprechung und dann haben da die Leprakranken also gesagt, wir müssen das dann haben bis dann und dann. Und dann hat der Mann, dieser eine Mann und seine Frau, die haben dann denen zugesagt, bis dann und dann wird das laufen. Kostete, glaube ich, 500.000 oder 1 Million, ich weiß es nicht, was sie brauchten. Jedenfalls sehr viel. Und zwar bis gleich. Eine Stunde später hatte er am Telefon schon die 1 Million. Ja, und wie? Das ist die Frage, wie? Wie geht das? Ich habe mich das auch gefragt, wie geht das? Also dieses Ehepaar war in der Lage, eine solche Menge Gnade zu holen. Das war... Alles, was die machten, war besser, als wie der Staat es macht. Die ganzen Wände hingen voller Preise. Hier, beste Schule, bester Kindergarten, bestes Leber, bestes, die ganze Wand voll, von oben bis unten. Wahnsinn. Ja, also das war für mich wichtig, dass ich gesehen habe, es gibt auch sowas. Meine Idee von Gnade, wie viel geht, die ist so klein dagegen, so klein. Ja, und bei diesen Leuten war die so groß. Riesig, gigantisch. Ich kann das auch jetzt nicht erklären. Ich habe da jetzt jahrelang drüber nachgedacht, wie das nur funktioniert. Ich habe da keine Erklärung für, wie die das machen, wie das geht. Ja, Aber die machten nichts anderes den ganzen Tag lang. Die waren so ein Projekt nach dem anderen und. Und das mit Werten, mit Überzeugung. Alles hatte Qualität, viel besser als alles, was der Staat zu bieten hatte, egal was die anpackten. Ich war schon, muss ich sagen, sehr beeindruckt. Die gründeten jeden Tag eine neue Gemeinde in irgendeinem Dorf. Die hatten über 1000 Gemeinden, die gegründet haben. Die gruben in einem Dorf einen Brunnen, versammelten das Dorf, evangelisierten und die neue Gemeinde war gegründet. So einfach geht das. Aber nicht bei uns, ne? Bei uns ist das alles sehr kompliziert, weil wir Deutsche sind und glauben, alles ist auch sehr kompliziert. Die da in Indien glaubt nicht, dass alles sehr kompliziert ist. Und siehe da, es ward nicht sehr kompliziert. Ich weiß nicht, vielleicht ist das der Trick. Ich meine, die Deutschen haben ja auch diese Stärke. Wir können die Sachen durchdenken, durchschauen, gut organisieren, gut bauen. Wir haben die ganzen Baumärkte. Hatten die in Indien nicht. Also, ja, wie soll man sowas erklären, ne? Aber da dachte ich mir, das ist unglaublich, ja. Ich stand da in so vielen Projekten und die wussten genau, wann das fertig ist. Die sagten, dieses Projekt wird dann und dann fertig sein. Wir haben schon alle Ärzte, alle Schwestern, wir haben alles fertig, alles organisiert, es ist alles da. Die standen da drin und sie sahen das, wie es fertig ist. Die sahen gar nicht, wie das jetzt aussieht im Rohbau. Die sahen das Fertige. Und die wussten, noch 2 Monate, dann ist das. Ich dachte mir, wie kann das in 2 Monaten? Das ist ja undenkbar, das geht gar nicht. Nach deutschen Maßstäben hätte das noch Jahre gedauert, bis überhaupt vielleicht die Genehmigungen durch sind und so weiter. Aber da lief das. Zack, zack, zack. Ja. Ja, der kommt schon mal. Eins seiner Ziele war, dass er gesagt hat, wir wollen unabhängig werden von den Spenden aus dem Ausland. Indem wir unsere eigenen Leute von Kindergarten bis Universität durchbringen. Und dann können wir selber das machen. Können wir selber genug Geld, können wir selber genug stellen, können, wir können das alles selber machen. Und da waren die dran, das alles aufzubauen. Universität kommt dann als nächstes. Neben 1000 Gemeinden, Nähereien, Kinderheimen, Altenheimen, Leprakolonien, Krankenhäusern, Schulen. Ja, da Wahnsinn, ne? Aber die Sache ist die, der Thron der Gnade, der hat nicht gesagt, naja, wenn du einmal gekommen bist, ist auch gut. Hol nicht zu viel, ne? Werd nicht hier übermütig. Immer schön demütig bleiben, ne? Herr, wenn du willst, gib mir so, dass ich durchkomme. wir wollen doch nicht nur durchkommen, oder? Wir wollen reich sein zu aller Freigiebigkeit, oder? Reich sein zu aller Freigiebigkeit, die Danksagung bewirkt, weil wir ein Segen sind. Wir sollen ein Segen sein. Amen. Okay, jetzt ist die Frage, wirst du zum Thron der Gnade gehen? Wann? Weil das ist die Sache, ne? Wir hören die Sachen und die in Indien hören das und machen das. Sofort. Die reagieren sofort. Das ist, als hätten die größte Wahrheit gehört. Es ist ja auch die größte Wahrheit. Aber die sind wie elektrisiert. Die hören das und die nehmen dann den Schlüssel. Die nehmen das sofort. Die sagen sich, okay, nehme ich. Die schämen sich nicht zu nehmen. Die schämen sich nicht, das zu nehmen. Das Angebot ist da, jetzt ist die Hand offen und sie sagen, ja, nehme ich. Irgendwann geht die Hand wieder zu. Irgendwann gehen die Türen wieder zu, wenn wir nicht durchgehen. Ne? Irgendwann verlieren wir die Rechte wieder, wenn wir sie nicht nutzen. So ist das mit Rechten. Wenn du sie nicht nutzt, verfallen die irgendwann. Ne? Und von daher, ja, habe ich euch dieses gesagt hier, Hebräer 12, 22 folgende. Ihr werdet das an vielen, vielen Parallelstellen auch wiederfinden, dass wir Zugang haben zu diesen Orten, diesen Ressourcen, diesen Hilfen, diesen Myriadenengeln. Stell dir nur mal vor, deine kleine Ich-AG hat 5000 Engel an der Seite. Ich meine, da ist schon was möglich, ne? Da könnte man ein paar Nähereien, ein paar Waisenheime, ein paar Altenheime, noch ein Krankenhaus. Ich meine, und wenn der Himmel sagt, gut gemacht, kriegst noch 5000. Ja, dann könnten wir noch eine Schule und noch Kindergarten und dann könnten wir noch... Mann, die Perspektiven sind unbegrenzt. Es hängt an uns, wie weit wir damit gehen. Ja, und jetzt haben wir in der alten Prägung sehr viel Zurückhaltung gelernt. Sei demütig, halte dich zurück, verlange nicht zu viel. Wenn der Herr will, wird er dir schon geben. Und dadurch sind wir so passiv und warten ab und warten länger ab. Die Türen sind offen, wir gehen nicht durch aus lauter Demut. Und wenn der Pastor nicht vor uns hergeht, sowieso nicht. Wenn die Experten uns das nicht erlauben, machen wir das nicht. Naja, dann irgendwann gehen die Türen wieder zu und wir sind enttäuscht. Och, schade eigentlich. Und dann ist das Leben rum. Es ist ein Drama. Und wir alle müssen über dieses Drama Buße tun. Stimmt's? Wir müssen darüber Buße tun. Das ist in den Sendschreiben. Tut Buße. Hört auf das, was der Geist der Gemeinde sagt. Hört. Hört, wie Jünger hören. Jünger hören, um es sofort zu tun. Die hören nicht, um es nur gehört zu haben. Hört, was der Geist zu sagen hat. Wer überwindet, dem werde ich geben. Wenn ihr das mal alles lest, was da steht, was euch gegeben wird, wenn ihr überwindet, ihr werdet merken, 3/4 von den Dingen kennt ihr auch nicht. Auch nicht. Ja? Aber was da alles steht, was uns gegeben wird, ihr werdet sehen, auch davon kennt ihr so gut wie gar nichts. Eigentlich eine Katastrophe, ne? Aber wenn wir den Weg der Überwindung gehen und sagen, nee, ich höre auf damit, die kleinen Brötchen zu backen. Ich akzeptiere, ich bin ein Mensch. Ich soll den Weg gehen, ich soll das haben. Okay. Und dann wirst du von diesem Baum des Lebens essen. Ich habe von diesem Baum des Lebens mal gegessen. Mehrmals. Und es ist eben unbeschreiblich, ne? Du beißt in diese Frucht und in dem Moment, wo du da reinbeißt, ist es, als würde das Leben in dich hinein in einem Maß und deine ganzen leeren Speicher auffüllen in einem Moment, als wärst du an eine solche Fülle angeschlossen, dass du auch nicht weiter essen kannst. Du beißt da rein und eine solche Fülle fließt in dich rein, dass du deinen Kopf auf den Teller sinken lässt und du kannst nicht mehr verkraften als einen Bissen. Das ist so mächtig, das ist so nährend. Dein Innerstes wird genährt bis zum geht nicht mehr. Und dann kannst du leicht geben, ne? Bist du voll? Kannst du leicht geben. Ja. Wunderbar. Ja, das wollte ich euch sagen. Ich wollte euch noch vieles anderes sagen. Natürlich, wir haben auch noch morgen zum Glück ein bisschen Zeit. Aber dies hat sich jetzt so gefunden, euch das noch mitzugeben. Zur Frage, wer wir sind. Zur Frage der Identität. Weil der Teufel möchte, dass du nicht begreifst, wer du bist. Und wenn du das nicht begreifst, wirst du diese Dinge alle liegen lassen. Und du wirst diese Dinge nicht holen. Du wirst den Himmel nicht auf die Erde holen, weil du gar nicht weißt, dass das deine Aufgabe ist. Du wirst es einfach nicht tun, dann wird der Himmel auch nicht kommen. Und dann, ja, was soll passieren, ne? Dann fehlt die Gnade. Dann fehlt es alles. Überall, ne? Also würde ich sagen, werde ein guter Priester. Zieh das Priestergewand an und sammle die Sünden um dich her ein und bring die zum Thron der Gnade und hol die Lösungen vom Thron für die ganzen Probleme. Du kannst das tun, glaubst du? Ja, nur wann, ne? Ich muss ja so viel arbeiten. Wir werden merken, der Himmel ist da an unseren Ausreden nicht interessiert. Der ruft uns einfach trotzdem. Der sagt, komm mal. Wir müssten mal miteinander reden. Nicht über die schlechten Sachen, über die guten Sachen. Und dann wird er dir sagen, du hast keine Zeit dafür. Okay, dann verschaffen wir dir Zeit. Glaubst du, der Himmel kann dir Zeit verschaffen? Habt ihr euch nicht schon mal gewundert, wie lange war der Dienst von Jesus auf Erden? Wie lang? 3 Jahre. Nun ja, also wenn ihr die Evangelien lest, dann kommt einem das doch so vor, also das war schon sehr viel in 3 Jahren, oder? Jetzt steht aber, würde man alles aufschreiben, was Jesus getan hat, würde die Welt die Bücher wohl nicht fassen. Da ist also nur ein kleiner Bruchteil aufgeschrieben. Würde man alles aufgeschrieben haben und das alles in 3 Jahren. Wie schnell gehen 3 Jahre rum? 3-mal gezwinkert und die 3 Jahre sind vorbei, ne? Und in diesen 3 Jahren hat Jesus das alles getan. Glaubt ihr nicht, der Himmel hat die Zeit gedehnt? Dass in 3 Jahren möglich war, was in 30 Jahren eigentlich geschieht? Als ich vorhin hier im Lobpreis war, wo du auch dieses Bild hattest, hatte ich folgendes Bild, dass der Herr den Kalender unseres Lebens genommen hat und er hat aus diesem Kalender Blätter gerissen und gesagt, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, das tun wir raus, das tun wir raus. Und der Kalender wurde immer leerer. Und der Herr hat gesagt, ich werde euch entlasten. Ich werde Dinge rausnehmen, sodass ihr in der halben Zeit das Doppelte erreichen könnt. Wie wäre das? In der halben Zeit das Doppelte. Guter Deal, bist du dabei? Ja, lässt du den Herrn an deinen Kalender ran, an deine Pläne, dass er mal durchguckt, was davon vielleicht überflüssig ist und er mal rausnimmt? Ey, wir alle haben gar nicht mehr so viel Zeit, so irdisch gesehen, oder? Ich meine, ich bin keine 20 mehr, ne? Ich bin jetzt über 50 und denke mir, naja, also ich habe eigentlich nichts zu verlieren. Ihr? Ja, ich muss mein Häuschen noch abbezahlen. Ach komm, dein Häuschen. Ja, so, wir haben nichts zu verlieren, wir haben nur zu gewinnen. Wir haben nichts zu verlieren. Lass uns die Zeit, die wir haben, in den Himmel bringen. Kann sein, dass der Himmel die Zeit mehrt und dass wir in kurzer Zeit so viel erreichen wie dieser Dienst in Indien. Dieser Dienst in Indien hat in wenigen Jahren bewirkt, wo ich sagen würde, dafür bräuchte es mehrere Lebenszeiten. Und ich habe dafür keine Erklärung, wie das geht. Das war Gnade. Es war übernatürlich. Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben. Und jeder von uns erlebt das manchmal, wenn er so richtig gut drauf ist und gut mit dem Herrn unterwegs ist. Die Dinge geschehen zack, 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 wie von alleine. Und du denkst am Ende der Woche, wenn du das dann zurückguckst, denkst du dir, wie konnte das alles in einer Woche sein? Das ist ja Wahnsinn. Das war so viel, dass ich jetzt noch denke, das ist zu viel. Aber so kann der Herr das machen, wenn du neue Kraft bekommst, wenn du neue Zeit bekommst, wenn du durch neue Türen gehst, wenn neue Dimensionen sich dir mitteilen, wenn die Engel dir helfen, wenn die Stadt dir hilft, wenn das alles zu dir kommt und mit dir mitmacht, dann bist du, tja, wer bist du dann? Ne? Ein Botschafter. Das finde ich ein gutes Wort, Botschafter. Jede Gemeinde sollte eine Botschaft sein, eine Embassy, eine Botschaft des Himmels. Und in der Botschaft gelten die Gesetze des Himmels. So ist das ja in Botschaften. In Botschaften sind nicht die Gesetze des Landes, in den Botschaften gelten die Gesetze des Heimatlandes. Und die Botschafter haben Immunität. Ist das gut oder ist das gut? Das ist sehr, sehr, sehr gut. Wir haben Immunität. Wow. Also da sind auch viele Geheimnisse drin. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Und eine Gemeinde, meiner Meinung nach auch, ist eine Botschaft. Das ist exterritoriales Gebiet. Das ist himmlischer Boden. Da gelten andere Gesetze. Wir sind nicht unter dem Gesetz der Sünde und des Todes, sondern unter dem Gesetz des Geistes des Lebens. Hey, stell mal vor, Leute kommen in die Botschaft, in die Gemeinde und sind raus aus dem einen Gesetz und drin in dem anderen. Die werden ja nicht wissen, wie ihnen geschieht. Ne? Und dann gehen sie wieder vor die Tür. Oh, da ist ja das Alte wieder. Gehen über die Linie rein. Ah, anderes Gesetz. Wäre das gut oder wäre das gut? Aber genauso soll das sein. Ne? Da drin gelten andere Regeln, nicht die von draußen. Ne? Da ist ein Unterschied. Die gehen da rein und sind in einer anderen Welt, in einer anderen Realität.